Hallo, das ist die Wüste Welle. Die hört ihr auf den Frequenzen 96,6, im Kabel auf 97,45 und im Internet via Livestream auf der Webseite wüste-welle.de. Jetzt um 18 Uhr ist eine Stimme aus der Menge dran und hier bin wieder ich, die Sunny. In einer Stimme aus der Menge geht es um verschiedene Sachen. Es geht um Kulturen, also um kulturelle Themen, aber es geht auch um Kultur im Sinne von Unterhaltung, also zum Beispiel Bücher, Filme oder auch Musik. Manchmal geht es auch um gesellschaftliche Themen und oder auch sogar über philosophische Überlegungen. Oder ich glaube, normalerweise ist es einfach so eine Mischung von allen. Und heute geht es wieder um eine Mischung, weil es geht um Bücher, die ich diesmal alleine empfehlen werde. Aber in den Büchern, oder eine Sache ist, was diese Bücher verbindet, ist, dass sie alle etwas mit dem Thema Kultur zu tun haben. Das kann also verschiedene Kulturen sein oder auch Multikulturalität. Und ich habe vor allem Bücher gewählt, die auch meine Lieblingsbücher sind oder die ich halt sonst sehr gut fand und möchte die halt heute hier gerne weiterempfehlen. Es werden, ich glaube, meistens Jugendbücher vorkommen, aber auch ein paar so historische Romane oder gesellschaftliche Romane. Genau. Und die Sendung könnt ihr wieder auf der Webseite wüste-welle.de nachhören. Aber jetzt fangen wir an mit einem Buch, das ich in letzter Zeit nochmal gelesen habe. Also ich habe es zum ersten Mal vor 8 Jahren, glaube ich, gelesen, als ich 13 war. Und ich glaube, damals war das nicht mein Lieblingsbuch, sondern ich fand es halt okay. Dann habe ich das zum zweiten Mal gelesen vor ein paar Jahren und plötzlich fand ich das mega gut. Und jetzt habe ich das zum dritten Mal gelesen, weil ich das einfach immer noch so schön in der Erinnerung hatte. Und ja, ich denke, das könnte ich fast zu meinem Lieblingsbüchern zählen, wie man sieht, dass ich das schon zum dritten Mal gelesen habe. Auf Deutsch heißt das Der Talisman von Seth. Und auf Englisch The Talisman of Seth. Und das ist eigentlich kein berühmtes Buch, sondern das ist aus dem Jahr 1984. Und ich habe es auf meiner Muttersprache auf Finnisch gelesen. Und also eigentlich damals wurde es schon übersetzt auf verschiedenen Sprachen. Aber jetzt habe ich versucht, das Buch zu googeln. Und ich habe wirklich fast überhaupt nichts gefunden. Also keine Blogs oder fast keine Blogs, die das empfehlen würden. Über die Autorin habe ich auch überhaupt nichts gefunden. Und ja, das war für mich schon sehr interessant, weil normalerweise finde ich immer über Bücher, die ich gelesen habe, Informationen im Internet. Und jetzt weiß ich einfach gar nicht, wo ich jetzt Informationen suchen sollte. Vielleicht gab es mal früher Zeitungsartikel darüber oder so. Aber genau, das Buch heißt The Talisman of Seth. Oder Der Talisman von Seth und ist geschrieben worden von Sarah Hilton. Und Sarah Hilton hat, glaube ich, viele Unterhaltungsromane geschrieben. Und das ist eins von ihren ersten. Und ich finde das Buch ganz interessant, weil genau, Sarah Hilton stammt aus Großbritannien, aber in dem Buch geht es eigentlich um Ägypten. Es geht um ein Mädchen, das eigentlich in Persien aufwächst, in den 20er Jahren. Oder halt ihre Kindheit dort verbringt. Und schon da beginnt sie Träume von ihrem früheren Leben zu sehen. Also sie träumt, dass sie früher eine Prinzessin in der Antike in Ägypten war. Und dann zieht sie zurück nach Großbritannien nach dem Tod ihrer Mutter. Weil sie kommt ursprünglich aus Großbritannien und wächst dann dort auf und nimmt teil an diesem Upper Class Life, also an diesem reichen Leben, in einem großen Haus auf dem Land und reitet Pferde und ja, es gibt auch diesen Fuchsjagd oder so, da nimmt sie auch teil, aber nur so als, ja, sie möchte nicht dabei sein, als der Fuchs getötet wird und so. Aber sie hat immer noch diese Träume und sie merkt, dass ihr Leben ähnlich läuft als in ihren Träumen, in ihrem quasi früheren Leben. Weil in ihrem früheren Leben war sie, träumt sie, dass sie eine Prinzessin war und also eine Prinzessin namens Duya und die einen Mann, also die den Pharao verheiraten wollte, aber durfte das dann nicht machen und deswegen hat Duya sich dann vergiftet. Und dann merkt sie, oder merkt die Hauptperson, Catherine, dass ihr Leben auch ähnlich geht, dass sie sich quasi in einen falschen Mann verliebt und der eigentlich schon verlobt mit ihrer Halbschwester ist, oder nee, mit ihrer Cousine. Und dann versteht Catherine, dass sie wirklich rausfinden will, was früher passiert ist. Und dann geht sie nach Ägypten, um das alles rauszufinden. Und sie wird Archäologin und hilft dann bei den Begrabungen. Und genau, das ist quasi so kurz oder ja ziemlich lang die Geschichte von dem Buch. Und ja, ich finde, es ist ein Unterhaltungsroman, aber nicht nur das. Ich denke, es ist auch überraschend tief. Also es gibt da Liebesgeschichten oder ja sogar zwei. In Ägypten verliebt sie sich dann auch. Und ja, die erste Liebesgeschichte ist schon sehr leidenschaftlich und sehr unrealistisch, würde ich sagen. Also es, jetzt, wenn ich das nochmal gelesen habe, habe ich wieder gemerkt, dass es so einfach so ganz plötzlich passiert und ja einfach nur ganz oberflächlich ist. Aber sonst ist das Buch, finde ich, sehr poetisch und auch sehr mystisch geschrieben worden. Also vor allem finde ich, dass es in dem Buch die eine Liebe zu Ägypten in Ägypten dargestellt wird. Und da frage ich mich, ob die Autorin selbst in Ägypten gewesen ist, weil es klingt, als ob sie wirklich dort lange gewohnt hätte oder zumindest dort auf Reisen gegangen ist und sich wirklich in das Land verliebt hat. Aber das konnte ich auch leider nicht rausfinden. Und genau, es geht auch um Ägypten in verschiedenen Zeitepochen, weil es geht einmal um diese Zeit in der Antike und dann auch um Ägypten in den 30er Jahren oder ja, 20er, 30er Jahren. Und das Land wird einfach ganz schön beschrieben und was man jetzt aber überlegen könnte ist, weil ja, das ist auch von einer englischen Autorin geschrieben worden, ob das jetzt ja auch stereotypisch ist oder ob das exotisierend ist. Und ich finde schon, es exotisiert Ägypten, weil es beschreibt einfach die Landschaft sehr, wirklich wunderschön. Es zeigt aber auch das Elend oder quasi die armen Leute. Und es ist auch ganz verständnisvoll, finde ich, gegenüber den Leuten aus der Unterschicht. Also zum Beispiel, es beschreibt auch das Islam oder quasi wie die Leute in Ägypten dann auf verschiedene Sachen reagieren, zum Beispiel mit Fatalismus oder quasi oder dass sie auch an Wiedergeburt glauben. Und das finde ich auch ganz interessant, weil das wird gar nicht negativ beschrieben, sondern einfach nur so, ja, so ist es halt und ist eine andere Perspektive. Und ja, Catherine glaubt dann auch an diese Wiedergeburt. Und ja, ich fand das Buch, besonders weil es halt in den 80er Jahren geschrieben worden ist, finde ich das schon ganz gut, besonders zumindest in dieser Zeit geschrieben. Und heutzutage, ja, ich bin halt keine Expertin und ich glaube, da müsste man eine andere Person fragen, also jemand, der auch selbst aus Ägypten kommt, wie er oder sie dieses Buch findet. Aber bei mir hat es wirklich diese Sehnsucht erweckt. Also die Sehnsucht nach Vergangenheit und nach Ägypten, wie das in der Antike war. Und ja, in dem Buch wird wirklich die Landschaft sehr viel beschrieben und auch die Ruinen. Und da wollte ich eigentlich einen kleinen Abschnitt lesen. Ich habe das Buch leider nur auf meiner Muttersprache, also auf Finnisch. Also ich werde das zuerst auf Finnisch lesen und dann habe ich das auch versucht zu übersetzen. Ja, genau. Aber ich fange mit dem finnischen Text an. Da geht's also um die Ruinen von Karnak in Luxor. Karnakin raunioissa aisti selvästi maailman ensimmäisen suuren kulttuurin majesteettisuuden. Aistin voimakkaasti mahtavien faaraoiden henget. Satoin nähdä heidät kävelemässä Karnakin pyhissä saleissa ja polvistumassa palvomaan jättiläismäisiä jumalankuvia. En pystynyt keskittymään yksittäisten faaraoiden tai jumalten hahmoihin, näin kaiken vain valtavana kokonaisuutena. Katselin faaraoiden ja suurvaltaajan Egyptiä. Se Egypti levittäytyy nyt tuhkana ympärillämme, mutta ikuinen Egypti eli yhä. Kävelimme museossa, jonka kattona oli taivas ja selinnät Heban kukkulat. Tiesin, että kantaisin ikuisesti mielessäni Karnakin kauneutta ja aurinkoisuutta, sen surullisuutta ja ikuista ylevyyttä. Mikään ei voisi hävittää mielestäni kukkuloiden ruusunpunaa, kultaista valoa ja sitä, miten entinen uljaus oli valunut hiekkaan. Olin nähnyt unia Karnakista, ylpeästä ja kauniista Karnakista, Tematka tasangolla, ja toisesta elämästä, joka ei ollut osa tuota ylevyyttä. Nyt minusta tuntui, että tämän jälkeen näkisin unissani yhä uudelleen vain Karnakin rauniot, ja hyväksyisin, että menneisyys oli kuollut, raunioitunut Karnakin mukana. Und jetzt lese ich das auf Deutsch, oder meine Übersetzung, und ich bin keine Dolmetscherin, also ja, das habe ich ziemlich schnell übersetzt. In den Ruinen von Karnak spürte man deutlich die Mächtigkeit der ersten großen Kultur der Welt. Ich spürte stark die Geister der mächtigen Pharaonen. Ich konnte sie in den heiligen Sälen von Karnak spazieren und sich hinknien sehen, um riesengroße Gottesbilder zu verehren. Ich konnte mich nicht in die einzelnen Figuren von Pharaonen oder Göttern konzentrieren. Ich sah alles nur als ein riesiges Ganzes. Ich betrachtete das Ägypten von Pharaonen und der Großreichzeit. Dieses Ägypten verbreitete sich jetzt rund um uns als Aschen, aber das ewige Ägypten lebte immer noch. Wir liefen rund im Museum, das den Himmel als Dach hatte und die Hügel von Theba als Wände. Ich wusste, dass ich für immer in meinem Kopf die Schönheit und das Sonnenlicht der Karnak mittragen würde, ihre Traurigkeit und ewige Erhabenheit. Nichts könnte aus meinem Kopf das Rosenrote der Hügel vernichten oder wie die ehemalige Tapferkeit in den Sand gelaufen war. Ich hatte von Karnak geträumt, von der stolzen und schönen Karnak auf dem Flachland von Theba und vom anderen Leben, das ein Teil von dieser Erhabenheit gewesen war. Jetzt fühlte ich, dass ich danach in meinen Träumen immer wieder nur die Ruinen von Karnak sehen würde und akzeptieren würde, dass die Vergangenheit gestorben war, verfallen mit Karnak. Genau, vielleicht habt ihr da einen Eindruck von der poetischen Sprache bekommen. Und ja, solche Beschreibungen gibt es in dem Buch immer wieder und das finde ich ganz schön. Und ja, es ist schon so ein Mystery, das Buch, weil Catherine stellt sich immer wieder die Frage, ob sie jetzt wiedergeboren ist oder nicht und will das alles rausfinden. Und ich denke, am Ende bleibt die Frage immer noch unsicher. Und sie ist immer noch nicht hundertprozentig sicher, sondern es ist nur, die Lösung, was sie dann findet, ist nur eine Vermutung. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja, genau. Der Talisman von Seth ist wirklich eins von meinen Lieblingsbüchern gerade. Und vielleicht findet ihr das irgendwo in Antiquariaten oder auch irgendwo auf dem Hinterregal von einer Bücherei. Das war Mystery of Love von Sophia Stevens. Und dann bin ich zurück mit zwei neuen Büchern, in denen geht es um LGBTQ, also um das Thema sexuelle Minderheiten oder wie ist es als Teil von sexuellen Minderheiten zu leben und besonders außerhalb von Europa oder in einer Kultur, die ursprünglich von außerhalb Europa kommt. Das erste Buch heißt If You Could Be Mine von Sarah Farizan. Das habe ich leider nicht auf Deutsch gefunden, aber es ist 2013 geschrieben worden und da geht es um Iran. Und es geht um zwei beste Freundinnen, Nazrin und Zahar, und die eigentlich ineinander verliebt sind. Aber sie müssen es natürlich verheimlichen, weil in Iran die Gesetze gegen sexuelle Minderheiten ganz streng sind. Und es gibt sogar, glaube ich, immer noch Todesstrafe oder zumindest davor. Genau, und aber trotzdem, also die Hauptperson oder die Erzählerin ist eigentlich Zahar und sie hat immer Hoffnung gehabt, dass sie noch Zeit haben. Aber dann verkündet die Familie von Nazrin, dass sie jetzt verlobt ist zu einem Arzt. Also sie sind beide ungefähr 17 Jahre alt. Und dann merkt plötzlich Zahar so, ja, oh, sie haben doch keine Zeit mehr. Aber sie möchte trotzdem mit Nazrin immer zusammenbleiben. Und dann ja, fängt sie an zu überlegen, was sie dort machen könnten. Und sie fängt an zu überlegen, ob sie sich operieren lassen könnte. Und dann, um als transsexueller Mann Nazrin verheiraten zu können. Weil in Iran, genau, Homosexualität ist verboten, aber wenn jemand quasi im falschen Körper ist, dann als Transgender, dann kann man sich operieren lassen. Und ja, also es ist leider nicht so leicht, wie es sich vielleicht anhört. Also man muss schon, der Prozess ist ziemlich lang und die Operationen können auch leider schieflaufen. Und der Staat finanziert, glaube ich, einen Teil der Operation, aber nicht das Ganze. Und ja, leider auch danach, nach der Operation, erfährt man halt immer noch Diskriminierung und transgeschlechtliche Leute haben dann leider immer noch Schwierigkeiten, zum Beispiel Arbeit zu bekommen oder sich zu verheiraten. Aber die Operation ist quasi im Grunde möglich. Und genau, das ist dann der Gedanke von Zahar. Aber die Frage ist, was eigentlich Nazrin will. Also ja, was möchte sie von ihrem Leben? Und was ich interessant fand, in dem Buch geht es wirklich um die Lebensstrategien und auch um die Netzwerke von LGBTQ in Iran. Weil ich habe auch ein anderes Buch gelesen. Jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Ich glaube, ja, jetzt habe ich das vergessen. Aber in einem anderen Buch ging es halt um auch um das Leben als LGBTQ in Iran, aber halt gerade nach der iranischen Revolution 1979. Und da war die Situation, glaube ich, noch schlimmer. Und da hatten die Hauptfiguren nicht so wirklich Möglichkeiten und am Ende wurden sie dann gefangen und die andere wurde getötet und das war sehr, ja, sehr traurig. Aber ich denke, dieses Buch ist, also If You Could Be Mine, ist viel hoffnungsvoller, weil da werden auch wirklich diese Strategien gezeigt. Zum Beispiel der Cousin von Zahar ist auch gay und trotzdem trifft er sich aber mit anderen Männern und ja, quasi lebt sein Leben, aber halt heimlich. Und es gibt sogar ein Restaurant, wo sich LGBTQ-Leute treffen können. Natürlich, ja, wieder heimlich. Oder es gibt Partys und man kann quasi schon gegen diese Regeln stößen. Muss einfach vorsichtig sein und das ist ganz wichtig. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man dann ins Ausland zieht oder ja, flüchtet. Das macht auch eine Figur im Laufe der Geschichte. Und ja, es gibt auch die Möglichkeit, quasi sich operieren zu lassen. Aber die Frage ist natürlich auch, ob das leicht ist, ob das ethisch vertretbar ist. Und ja, das alles geht dann im Kopf von Zahar. Und es geht auch um ihre Entwicklung und Reflexion. Also zum Beispiel sie hat auch am Anfang vielleicht so ein bisschen Vorurteile gegenüber Transgender oder nicht Vorurteile, aber sie kennt sich einfach gar nicht aus. Und ja, also genau, es geht wirklich um ihre Reflexionen. Und was ich auch interessant fand, war die Beziehung zwischen Nasrin und Sahar. Also irgendwie Nasrin ist am Anfang ganz mutig oder nicht so unbedingt vorsichtig wie Sahar. Aber am Ende ist trotzdem Sahar der aktive Teil oder so, könnte man sagen. Und die Beziehung ist schon ziemlich ungleich, nicht unbedingt ganz perfekt. Und was ich auch interessant fand, das Ende ist nicht so dieses typische Happy Ending, aber es ist auch nicht ganz traurig oder hoffnungslos, sondern dann das Leben geht einfach in eine Richtung und dann, ja, es ist schon positiv. Aber genau, vielleicht versteht Sacha dann etwas mehr über ihre Beziehung und was sie halt von ihrem Leben haben will und Nasrin dann auch. Aber ich will nicht spoilern. Ich habe aber einen kurzen Abschnitt aus dem Anfang des Romans auf Englisch. It's difficult hiding my feelings for her. Tehran isn't exactly safe for two girls in love with each other. I wonder if people can tell I love her when I look at her. In the park, in the bazaar, shopping for bras, everywhere. How can I not stare? Even at age 6, I wanted to marry her. I told my mother when I came home after playing with Nasrin, who lived a few houses down from our apartment. Maman smiled and said I couldn't marry Nasrin because it was haram, a sin, but we could always be best friends. Maman told me not to talk again about wanting to marry Nasrin, but it was all I thought about. Ja, genau. If You Could Be Mine ist ein ganz schönes Buch um das Leben als LGBTQ in Iran. Ich habe aber auch ein anderes Buch dabei, wo es auch um quasi die Intersektion zwischen Muslimsein und Queersein geht. Da geht es aber um Dänemark. Also es geht um ein muslimisches Mädchen, Scheherazade, die in Dänemark lebt und dann merkt, dass sie sich in ein Mädchen verliebt. Und das Buch heißt Wenn Worte meine Waffe wären. Das habe ich eigentlich aus der Bibliothek ausgeliehen. Also das könnt ihr auch leicht machen, wenn ihr einen Bibliotheksausweis habt. Das ist von Christine Amand geschrieben worden. Und genau, es geht um Scheherazade, die im Krankenhaus ein Mädchen trifft, Thea. Also sie sind beide da, weil ihre Eltern im Krankenhaus sind und dann verliebt sie sich in Thea, aber die Frage ist ja, ob sie das wirklich jemandem oder den anderen Leuten zeigen kann, weil ihre Gemeinschaft ganz streng ist und ihre Mutter ist auch ganz streng und genau, sie weiß, dass Homosexualität wie auch in dem anderen Buch Haram ist, also eine Sinne und eine Sünde. Genau, und dann will ich nicht zu viel über die Geschichte spoilern, aber ja, es geht quasi um dieses Leben zwischen zwei Weltansichten oder zwei Wertsystemen, würde ich sagen, weil Scheherazade ist in Dänemark aufgewachsen und ich meine, natürlich ist sie halt für die Gleichberechtigung und genau, aber ihre Gemeinschaft ist einfach anders und was in dem Buch voll gut beschrieben worden ist, ist das quasi, warum die Gemeinschaft so streng ist oder warum alles so, zum Beispiel ja, Homosexualität oder auch sonst Sexualität nicht so wirklich ausgedrückt werden darf, weil es einfach diese Angst vor Scham gibt. Also dass dann die ganze Familie sich schämen muss und dass es für die ganze Gemeinschaft so schlimm ist. Und dann deswegen wird dann alles versteckt. Und in dem Buch geht es auch um die Geschichte von einem anderen Mädchen, das eine Liebesbeziehung Nee, sie wurde zwangsverheiratet zu einem Mann oder zu einem Jungen und dann der hat sie dann einfach gar nicht gut behandelt und am Ende ist sie dann zurück zu ihren Eltern gekommen und haben dann einfach darüber verschwiegen und haben sich dann richtig geschämt, weil sie zurückgekommen ist. Und ja, ich denke, es ist einfach etwas ganz Strukturelles. Also zum Beispiel auch vielleicht sind einzelne Leute für die Gleichberechtigung oder vielleicht sind sie ganz offen, aber es gibt einfach diese Struktur. Und ich denke, das gab es auch früher nicht nur in der muslimischen Familie, sondern auch in vielen anderen Familien wie christlichen oder ja in Europa sonst, dass es einfach diesen Scham gab und deswegen durfte man über viele Sachen nicht reden und sie nicht ausdrücken. Und auch deswegen, weil das Thema schon ziemlich ja fragile ist oder so, ist es schon wichtig, dass es eine Own-Voice-Perspektive ist, also dass die Autorin auch selbst ja nicht also außerhalb von Europa kommt und weil dann weiß sie auch wirklich, worüber sie spricht und kann das wirklich gut ausdrücken und meint das jetzt nicht rassistisch oder so, sondern will das einfach nur erklären. Ja, und dieser Zwiespalt wurde schon ganz gut erklärt, weil was ich verstanden habe, ist, dass Scheherazade will ja auch quasi für ihre Familie da sein, aber sie will auch sich selbst sein. Und das ist dann dieser, ja, dieses Kontroverse in ihrem Leben, ob sie dann quasi für sich selbst handeln soll oder lieber für ihre Familie und über diese Sachen dann auch weiterhin schweigen. Was eigentlich ganz gut diesen Zwiespalt beschrieben hat, ist die folgende Textstelle. Ich begutachte mich. Große braune Augen, lange Wimpern, weiche Lippen und schön geformte Brauen. Ich ziehe die Nadel aus dem Kopftuch, nehme es ab, löse das Zopfgummi, sodass mir das Haar über die Schultern fällt. Sie ist es, die Thea sieht. Sie, die nackt unter der warmen Decke in der teuren Wohnung in Österbro lag. Ich betrachte mein Spiegelbild, schaue dem Mädchen in die Augen, das auf Thea steht. Ich fasse die Haare wieder zusammen, mache sie mit dem Gummi auf dem Kopf fest und binde das Kopftuch darüber. Jetzt erkenne ich sie wieder. Scheherazade, die fromme Tochter von Amal und Yamil Yenin. Ja, genau, dieses Buch, Wenn Worte meine Waffe wären, fand ich ganz empowerend, weil am Ende geht es schon wirklich darum, dass Scheherazade ihre Worte verwendet und ihre Stimme, um wirklich auch ihre Geschichte darzustellen und auch die Geschichte ihrer Eltern, wie sie nach Dänemark gekommen sind. Und also sie macht solche Signs, also solche quasi Scrapbooks oder eigene Zeitschriften oder Magazines und klebt da viele Bilder ein und schreibt und das veröffentlicht sie dann auch oder macht quasi so ein Poetry Slam oder so am Ende. Und ja, das Buch ist schon ganz empowering und das kann ich für alle empfehlen. Also ja, Leute, die wirklich Ähnliches erlebt haben oder auch wirklich, die gar nicht solches erlebt haben, aber darüber gerne lesen wollen. Das war Speechless von Naomi Scott aus dem Film The Aladdin und das hat auch schon auf das nächste Buch hingedeutet. Das nächste Buch heißt Yes, No, Maybe So und das ist von Becky Albertalli und Aisha Said geschrieben worden, weil in dem Buch geht es wirklich darum, wie man etwas verändern kann und dass man die eigene Stimme benutzt oder die eigene, dass man handelt und wirklich etwas politisch oder sonst in der Gesellschaft verändern will. Aber es ist auch eine Liebesgeschichte. Die Hauptpersonen sind Jamie und Maya. Die wohnen beide in Georgia, in Amerika. Und was ich ganz süß fand, war, dass Jamie ist ganz schüchtern, aber er will trotzdem etwas verändern und er will sich politisch engagieren und er ist aber noch minderjährig und kann nicht wählen gehen. Deswegen will sie aber von Tür zu Tür gehen und quasi Leute zu überzeugen, dass sie ihre Stimme benutzen sollen und wählen gehen sollen, weil in dem Buch gibt's so ein Lokalwahlen in Atlanta und genau, aber das ist schon irgendwie eine Widerspiegelung von den Präsidentwahlen von Trump 2016. Genau, weil da geht es auch um quasi zwei Kandidaten. Einer ist Republikan und anderer Demokrat. Genau, und die andere Hauptfigur ist Maya und sie ist selbstsicherer, aber sie hat auch Angst vor Veränderungen. Und dann treffen die sich während dem Sommer und gehen halt zusammen von Tür zu Tür und lernen einander kennen und ja, genau. Aber ja, es ist nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern es geht um viele verschiedene Themen wie ja, politischer Aktivismus, besonders halt bei Jugendlichen, auch um das Thema Rassismus, weil Jamie ist eigentlich jüdisch und Maya muslimisch und dann quasi im Laufe des Sommers müssen sie auch Rassismus erleben, leider. Und besonders viel geht es in dem Buch um ein Kopftuchgesetz, das der republikanische Kandidat verabschieden will. Und quasi dann versuchen Jamie und Maya auch, sich gegen dieses Gesetz zu engagieren. Und ich glaube, das war für mich besonders schockierend, weil genau, also ja, wie das, glaube ich, schon für alle eindeutig ist, dass man halt, das Gesetz würde dann halt das Tragen von Kopftüchern verbieten und auch, also nicht nur von Kopftüchern, sondern auch von anderen religiösen so Hütern oder so. Aber ja, eigentlich ist es schon klar, dass es halt wirklich gegen Muslime ausgeht. Und Maya selbst trägt kein Kopftuch und deswegen wird sie auch gefragt, so ja, warum engagierst du dich dagegen, weil das dich nicht betrifft. Aber es betrifft natürlich viele, zum Beispiel ihre Mutter und viele andere Leute. Und ich persönlich kann es einfach überhaupt nicht glauben, dass es solche Gesetze verabschieden werden. Und aber leider ist es die Wahrheit. Auch in Deutschland wurde schon darüber diskutiert. Bin mir jetzt leider nicht sicher über die gesetzliche Lage. Aber ja, ich selbst kann das einfach wirklich nicht glauben. Warum jemand dagegen wäre, außer wegen rassistischen Gründen. Genau, und aber es geht auch darum, um jüdisch zu sein und muslimisch. Und zum Beispiel, da gibt es auch ganz witzige Stellen, zum Beispiel Jamie vergisst immer wieder, dass man ja Ramadan hat und quasi nichts essen kann. Und dann gibt es auch ein Bat Mitzvah von der Schwester von Jamie. Und was ich auch interessant fand, ist dann die Überlegungen von Maya, ob sie überhaupt eine Beziehung haben will. Also ihre Eltern sind nicht dagegen oder wollen das nicht verbieten, aber sie würde dann schon lieber halt eher eine ernste Beziehung haben und nicht einfach nur solche Summer Flings oder solche Beziehungen, die halt nicht so lange dauern. Und dann macht sie sich auch darüber Gedanken, halt wegen ihrem religiösen Hintergrund. Das fand ich auch ganz interessant. Was auch ganz cool in dem Buch war, dass es wirklich die wahren Gegebenheiten widerspiegelt. Also nicht nur die Präsidentenwahlen, sondern auch wirklich richtige lokale Wahlen in Atlanta. Und dabei sind die Autorinnen Becky Albertalli und Aisha Said auch selbst von Tür zu Tür gegangen und das Gleiche gemacht wie Jamie und Maya in dem Buch. Und genau, Albertalli ist selbst jüdisch und Aisha Said muslimisch. Also es geht auch wirklich um ihre eigenen Erfahrungen. Leider, also in Atlanta wurde auch wirklich überlegt, dieses Kopftuch Kopftuchgesetz zu verabschieden. Also ja, ist leider nicht nur Fiktion. Genau, und dann das Thema in dem Buch ist auch wirklich, ja, wie kann man sich engagieren? Und auch aber, wo läuft die Grenze? Also, was darf man noch im Rahmen von Aktivismus machen? Und wann beherrscht es dann das ganze Leben? Und wann kann es sogar Leute verletzen? Und das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, Jamie ist dann ein bisschen zu sehr in dem Thema drinnen und will gar nicht aufhören und will in der Bat Mitzvah von seiner Schwester dann auch Flyers gegen das Kopftuchgesetz teilen. Und dann sagt seine Mutter so, nee, das, sorry, geht nicht, weil ist halt ein Fest und da wollen wir halt keine Politik haben. Also nicht um rassistisch zu sein, sondern einfach, weil es halt nicht dazu gehört. Und ja, das fand ich halt ganz interessant, quasi wo ist die persönliche Grenze, weil es gibt ja natürlich Leute, die wirklich ihr ganzes Leben für einen guten Zweck aufopfern, aber die Frage ist, vielleicht muss man das und vielleicht verletzt das wirklich die anderen Leute, die Verwandten oder ja, die anderen Leute in der Nähe. Ja, aber das Buch gibt trotzdem Hoffnung, dass man halt etwas verändern kann. Und es zeigt auch wirklich, wie zum Beispiel gibt eine Textstelle, wo sich Maya wirklich wundert, dass es gibt halt Leute, die wirklich nicht direkt rassistisch sind, sondern ja, eigentlich quasi im Rahmen, ja in Anführungszeichen ganz normal sind, aber die trotzdem für die rassistischen Leute abstimmen. Und ja, das frage ich mich manchmal auch. Natürlich kann man nicht, ist es schwierig, Kandidaten zu wählen oder wissen, wer jetzt die, oder es gibt, glaube ich, nie Kandidaten, die nur für deine Themen, die sich nur für deine Themen engagieren, weil sonst wäre das ja klar, glaube ich, eine Klone von dir, aber trotzdem ist es halt schon schwierig, die eigenen Werte im Kopf zu behalten und denken so, ja, was für einen Kandidat möchte man eigentlich im Parlament oder sonst zu haben. Daraus habe ich jetzt eine kurze Textstelle, wo es wirklich um Hoffnung geht oder quasi, warum darf man nicht aufgeben, warum muss man weitermachen. But the work itself is the point. You keep doing it, because otherwise, how do you keep from feeling helpless? It's like those sharks that keep swimming or they die, I say. It's about the act of resisting, waking up every day and deciding not to give up. Darum geht es auch in dem nächsten Buch, was auch das letzte Buch ist, was ich heute vorstellen werde. Das heißt A Thousand Splendid Suns von Khaled Hosseini. Das ist auch auf Deutsch übersetzt worden, 1000 strahlende Sonnen aus dem Jahr 2007. Und da geht es auch darum, die Hoffnung nicht aufzugeben. Weil in dem Buch geht es um Afghanistan und quasi ja die letzten Jahrzehnte in Afghanistan und um zwei Frauen, Mariam und Laila. Also Mariam wächst auf dem Land in der Nähe von Herat mit ihrer Mutter. Und ihr Vater wohnt in Herat, aber will sie halt nur ab und zu sehen, weil die Eltern nicht verheiratet sind. Und die Mutter sagt ihr schon ganz früh, dass das Leben für Frauen sehr schwierig sein wird. Und dass sie sich wirklich, wirklich aufpassen will, aufpassen muss. Da habe ich eine ganz kurze Textstelle. Nana said, "Learn this now and learn it well, my daughter. Like a compass needle that points north, a man's accusing finger always finds a woman. Always. You remember that, Mariam." Und ja, in diesem Sinne wächst halt Mariam auf, aber sie ist doch ein bisschen unvorsichtig und dann stirbt ihre Mutter und sie wird dann zwangsverheiratet für einen Mann, der viel älter ist als sie, und dann muss sie nach Kabul umziehen, wo sie noch nie gewesen ist, und dann halt einfach zu Hause leben, weil der Mann Rashid ganz streng ist und ganz, ja, auch gläubig und will einfach eine Frau haben, die halt zu Hause ist und Burka trägt und ja, und so weiter. Aber dann gibt es auch die zweite Hauptfigur, Layla. Sie wächst eigentlich ganz anders auf. Also sie wächst in Kabul auf und sie geht in die Schule und sie träumt vom Studium und ihr Vater sagt ihr, dass sie halt etwas Großes werden kann und dass Afghanistan auch Frauen braucht und ohne Frauen kann eine Gesellschaft sich nicht weiterentwickeln. Und das ist der Hintergrund von Layla. Von Layla, Entschuldigung. Und dann fängt aber der Krieg an und Layla verliert ihren besten Freund, in den sie sich auch verliebt war. Und genau, dann eine Sache passiert nach dem anderen und Layla wird die zweite Frau von Rashid und lernt damit auch Mariam kennen. Und zuerst sind die zwei Frauen halt neidisch aufeinander, oder Mariam ist neidisch auf Layla. Aber im Laufe der Zeit befreunden sie sich dann und haben wirklich am Ende eine Verbindung, die keiner kaputt machen kann. Und ich finde, das Buch zeigt ja, es erzählt die Geschichte von Afghanistan seit den 50er Jahren. Also ja, vieles über die Sowjetzeit und um die Zeit von Taliban. Am Ende des Buches ist es das Anfang vom 21. Jahrhundert, also schon auch, genau, auch der Krieg gegen die USA ist auch dabei. Aber am Ende ist die Situation halt besser. Und deswegen ist es auch jetzt ganz traurig zu lesen, weil die Situation in Afghanistan wieder schlimmer geworden ist und die Taliban wieder da ist. Und genau, es hat schon wirklich vieles beigebracht. Und manchmal wusste ich auch nicht, welche Zeitepoche quasi am besten war für die Hauptfiguren, außer vielleicht am Ende, weil irgendwie, es war einfach immer ganz grausam. Und man, vielleicht denkt man so, ja, der Krieg, also die USA hat ja den Krieg angefangen und man denkt so, ja, vielleicht war es mit guter Absicht, aber es war halt grausam, besonders für die normalen Leute, die halt in den Krieg gehen müssen und die bombardiert werden die ganze Zeit. Und das ist auch, glaube ich, eine Frage in dem Roman, so, ja, kann man Krieg irgendwie begründen? Und Layla meint, nein. Und da kann ich schon irgendwie zustimmen. Und ja, es geht auch um das Leben von Frauen in Afghanistan. Und zum Beispiel auch vor Taliban mussten sich viele in Burka anziehen, aber es ist nicht so ganz eindeutig schlecht, sondern zum Beispiel Mariam hat auch das Gefühl, in Burka wird sie nicht von anderen Männern so angeschaut und sie findet dann sich als eine gute Muslima in Burka, und diese Perspektive war auch interessant, wobei ich muss sagen, Mariam ist eine Person, die wirklich sie akzeptiert sehr viele Sachen. Und immer wenn Rashid ist dann eine Person, die wirklich einfach gruselig ist. Und trotzdem sympathisiert, glaube ich, Mariam auch zuerst Rashid. Und es ist, ja, es ist schwierig, das alles zu verstehen. Aber Mariam toleriert auch nicht alles. Und das wird im Laufe von dem Roman klar, dass es gibt Kraft in ihr, dass sie vielleicht zuerst nicht zeigt, aber wenn der Moment das wirklich braucht, dann zeigt sie das. Dann kämpft sie für ihre Ja, für Laila zum Beispiel und für Lailas Kinder. Und was ich auch schön fand, es ist, das Buch zeigt quasi diese Grausamkeiten, die in Afghanistan passiert sind, aber es ist auch gleichzeitig quasi ein Ehrenlied für das Land und besonders für das normale Volk, die wirklich so viel durchgehen muss und musste und muss. Und zeigt zum Beispiel auch, was ich auch cool fand, war einfach dieses normale Glauben oder Religion, Ausübung von Religion. Also vielleicht die Politik drückt es dann anders aus oder ganz fundamentalistisch, aber die Religion von den normalen Leuten ist halt einfach persönlich und gibt ihnen auch Hoffnung, besonders für Mariam. Und es beschreibt auch ganz schön Afghanistan und auch zum Beispiel diese Buddha-Statuen, also zum Beispiel Laila und ihr bester Freund Tariq besuchen als Kinder diese Buddha-Statuen und dann Jahre später versprengt dann Taliban diese Statuen. Aber es geht wirklich in dem Buch darum, die Hoffnung nicht aufzugeben und einfach ja, weitermachen. Das fand ich wirklich ganz schön. Und da gibt es auch eine Textstelle, die ich noch kurz lesen möchte, das wirklich etwas zeigt, was es in, also das wirklich die Natur oder die Eigenschaften von Mariam zeigt. Laila watches Mariam glue strands of yarn onto her doll's head. In a few years, this little girl will be a woman who will make small demands on life, who will never burden others, who will never let on that she too has had sorrows, disappointments, dreams that have been ridiculed. A woman who will be like a rock in the riverbed, enduring without complaint, her grace not sullied but shaped by the turbulence that washes over her. Already, Laila sees something behind this young girl's eyes, something deep in her core that neither Rashid nor the Taliban will be able to break, something as hard and unyielding as a block of limestone, something that, in the end, will be her undoing and Laila's salvation. Ja, ich kann A Thousand Splendid Sons wirklich empfehlen, wenn man über die Geschichte von Afghanistan erfahren will, aber auch um das Leben von normalen Leuten dort. Was ich cool fand, ist, dass es gibt viele Wörter auf Farsi und ja, das Leben wird auch beschrieben, zum Beispiel auch viele Gerichte werden auch erwähnt und einfach dieses normale Leben in der Stadt und auch im, auf dem Land. Man merkt auch, dass das Leben von Mariam und Laila ganz unterschiedlich war, dass wirklich diese ganz unterschiedlichen Wirklichkeiten innerhalb von einem Land war, Land gibt. Und man kann das nie stereotypisieren und sagen, ja, das ist das Leben von einer Frau in Afghanistan, sondern es gibt so viele verschiedene Wahrheiten. Und ja, ich glaube, jetzt bin ich schon am Ende dieser Sendung, wo es um die Bücher ging mit einem kulturellen oder multikulturellen Aspekt. Ich kann den nochmal kurz auflisten. Also das erste Buch, das ich empfohlen habe, war Der Talisman von Seth von Sarah Hilton. Da ging es um Ägypten. Dann If You Could Be Mine von Sarah Farizan und Wenn Worte meine Waffe wären von Christina Armand. Da ging es eher um LGBTQ oder Queersein in Dänemark als Muslima und in Iran. Dann Yes, No, Maybe So von Becky Albertalli und Aisha Said. Da ging es um politische Veränderung und auch um Rassismus. Und dann als letztes A Thousand Splendid Sons von Khaled Hosseini, wo es um Afghanistan geht.